Wir sind im Epheserbrief im Kapitel 6 und wir werden den Epheserbrief heute abschließen. Wir sind in diesem zweiten Teil des Epheserbriefs im praktischen Teil. Und der Herr hat zu uns gesprochen über Leben in Einheit und dann hat er zu uns gesprochen über Leben in Reinheit. Und zuletzt hat er gesprochen zu uns, wie wir in Harmonie leben können. Heute am Ende seines Briefes werden wir ansehen, wie wir siegreich leben können. Paulus sagt am Ende des Briefes, im Vers 10, sagt schließlich, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Werdet stark im Herrn. Ich mag das. Es gibt leider viel zu viele so Lulu-Wischiwaschi-Christen im Leib Christi. Christen, die kompromissbereit sind, die eingeschüchtert sind, voll Menschenfurcht, die zurückhaltend sind, selbstzentriert. Und das ist unsere Kultur. Wir leben in einer Kultur, die sehr wehleidig ist, die sehr selbstzentriert ist, sehr selbstmitleidig ist. So sei sensibel, es dreht sich alles ums Gefühl. Das ist, wo die Betonung heute liegt. Und ich denke, das hat auch unser Christentum beeinflusst zu einem gewissen Grad. Es dreht sich irgendwie alles um mich. Hey, fühle ich mich gut? Werde ich gesegnet? Finde ich die Erfüllung, die ich erwarte, die ich suche? Und es gibt viel so verweichlichte Christen, die wenig effektiv sind. So christliche Schattenparker. Und ich mag das. Der Herr sagt hier, sei stark im Herrn. Der Herr will, dass wir stark sind, dass wir standhaft sind, dass wir Felsen sind in der Brandung. Menschen sind, die Land einnehmen für das Reich Gottes, die etwas wagen, die dem Herrn vertrauen und etwas bewegen für ihn. Standfestigkeit, Charakterstärke und die gegen den Strom schwimmen. Und wir müssen diese geistlichen Ressourcen nehmen, von denen wir gelernt haben und wir müssen vorangehen. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Unsere Stärke ist nicht in uns selbst. Das wäre der andere Fehler, den Leute machen, die sagen, ah, wir sind unabhängig, ich pack's in meiner Kraft. Nee, Jesus hat gesagt, in Johannes 15 hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Also er sagt hier, in der Kraft seiner Stärke werdet stark im Herrn. Und er, der Herr, will stark sein in unserer Schwachheit. Im Kapitel 2, Vers 20 haben wir gelesen, er vermag über das hinaus zu tun, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Diese selbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, diese Kraft, die das ganze Universum geschaffen hat. Paulus sagt im Römerbrief, was sollen wir hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, dann wer gegen uns? Sei stark im Herrn. Stärk dich im Herrn und sei stark in seiner Stärke. Und wenn der Herr uns sagt, sei stark, dann ist es möglich, stark zu sein. Wenn der Herr uns sagt, steh oder besteh, dann ist es möglich, standhaft zu sein. Wie können wir das tun? Darum geht's heute Morgen. Im Vers 11, er sagt, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Wie können wir standhaft sein? Wie können wir stark sein? Wir müssen die Waffenrüstung, die Ausrüstung anziehen, die Gott uns gegeben hat. Und das ist das Problem. Viele sind nicht stark, weil sie nicht ausgerüstet sind, weil sie diese Dinge nicht nehmen, die der Herr uns gibt. Zieh die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt. Warum müssen wir stark sein? Weil wir uns in einem geistlichen Kampf befinden, in einem geistlichen Krieg, ob uns das passt oder nicht. Und wenn uns das nicht bewusst ist heute Morgen, dann müssen wir aufwachen. Das Leben ist keine Pyjama-Party, wo wir rumsitzen in unseren Pyjamas und uns gegenseitig erzählen, wie wir uns fühlen. Das Leben ist ein Kampf. Und du bist in einer Armee, du bist ein Soldat. Und ich meine, stell dir das vor, du liegst im Schützengraben und da weißt, der Feind wird angreifen. Ich meine, du hast besser was anderes an als deinen Pyjama. Du bist besser gerüstet und bewaffnet und bereit. Und das ist das Erste, was uns bewusst sein muss, wenn wir bestehen wollen. Wenn wir als Christen erfolgreich sein wollen, egal wo, in unserem Job, in unserer Ehe, als Eltern, in der Gemeinde, ist das Erste, was uns bewusst sein muss, wir befinden uns in einem Kampf. Sonst vermissen wir das ganze Bild. Sonst sind wir realitätsfremd. Ah, manche sagen, dieses Gerede von Kampf und von Waffen und dieses ganze Zeug, ich kann das nicht hören, das ist mir nicht so geheuer, das ist ein bisschen zu abgefahren. Ich weiß nicht so recht. Ja, wenn du so denkst, dann bist du schon der ersten Lüge des Feindes aufgelaufen und du bist beeinflusst von unserer nichtchristlichen Kultur. Und so ist es im Krieg. Das Beste ist, wenn dein Gegner ahnungslos ist, unvorbereitet ist und du ihn überraschen kannst. Aber wenn du bestehen willst als Christ, dann musst du dich besser anfreunden damit, dass du Soldat bist, dass du in einem geistlichen Kampf stehst. Das Leben ist kein Spielplatz, das Leben ist ein Schlachtfeld. Wir hatten das, glaube ich, letzten Monat in unserem Gemeindebrief. Und ich möchte das nochmal zitieren von Tosa, der hat einen Artikel geschrieben mit dem Titel "Diese Welt, Spielplatz oder Schlachtfeld?" Und er schreibt, in früheren Tagen, als das Christentum einen dominierenden Einfluss über das amerikanische, sein Amerikaner, auch über das europäische Denken hatte, sahen die Menschen die Welt als Schlachtfeld. Unsere Väter glaubten an Sünde und den Teufel und als Hölle als die eine Macht, und sie glaubten an Gott und Gerechtigkeit und Himmel als die andere. Diese waren von Natur aus für immer im Gegensatz zueinander, in tiefer, ernster, unversöhnlicher Feindschaft. Ein Mensch, so glaubten unsere Väter, musste Partei ergreifen. Er konnte nicht neutral sein. Für ihn musste es Leben oder Tod, Himmel oder Hölle sein. Und wenn er gewählt hatte, auf Gottes Seite zu sein, dann konnte er offenen Krieg mit Gottes Feinden erwarten. Der Kampf würde real und tödlich sein und so lange wie das Leben hier unten dauern. Die Menschen freuten sich auf den Himmel, als die Heimkehr von den Kriegen, ein Niederlegen des Schwertes, um in Frieden das Zuhause zu genießen, das für sie vorbereitet war. Predigten und Lieder in diesen Tagen hatten oft eine kämpferische Qualität oder vielleicht eine Spur von Heimweh. Der christliche Soldat dachte an das Zuhause und Ruhe und Wiedervereinigung, und seine Stimme wurde klagend, wenn er über das Ende der Schlacht und den errungenen Sieg sang. Aber ob er anstürmte gegen die Geschütze des Feindes oder von dem Ende des Krieges und der Begrüßung des Vaters zu Hause träumte, er vergaß nie, in was für einer Welt er lebte. Sie war ein Schlachtfeld. Und viele waren die Verwundeten und die Erschlagenen. Diese Sicht der Dinge ist zweifellos die Schriftgemäße. Er schreibt weiter, er sagt, wie anders heute. Die Tatsache bleibt dieselbe, aber die Interpretation hat sich völlig geändert. Die Realität hat sich nicht verändert, aber wie wir sie sehen, hat sich verändert. Er sagt, die Menschen sehen diese Welt nicht mehr als Schlachtfeld, sondern als Spielplatz. Wir sind nicht hier, um zu kämpfen, sondern zum Vergnügen. Wir sind nicht in einem fremden Land, wir sind zu Hause. Wir bereiten uns nicht darauf vor, zu leben, wir leben bereits. Und das Beste, was wir tun können, ist, uns von unseren Hemmungen und Frustrationen zu befreien und dieses Leben zur Fülle zu leben. Diese Einstellungsänderung der Welt gegenüber hat ihre Auswirkung auf uns Christen gehabt. Eine richtige Sicht von Gott und der kommenden Welt erfordert, dass wir auch eine richtige Sicht von der Welt haben, in der wir leben, und über unsere Beziehung zu ihr. So viel hängt davon ab, dass wir es uns nicht leisten können, dem Gegenüber sorglos zu sein. Unser Leben, die Welt ist kein Spielplatz. Wir befinden uns auf einem Schlachtfeld. Wir befinden uns in einem geistlichen Kampf. Das ist keine Science Fiction, das ist Realität. Und wenn wir diese Realität nicht kennen, dann werden wir die Welt nicht verstehen. Und wir werden nicht effektive Werkzeuge für Jesus sein können. Man habt euch je gefragt, warum passieren so bestimmte Dinge? Du redest mit deinem Freund über den Herrn und du kommst gerade auf den Punkt und plötzlich läutet das Telefon oder irgendein ein Dritter kommt dazu und naja, der ganze Pöpp ist draußen. Oder habt ihr euch je gefragt, warum ihr immer gerade auf der Fahrt in die Gemeinde streitet? Warum sind gerade Sonntagmorgens diese Spannungen da? Oder du, vielleicht hattest du Streit mit deinem Ehepartner und warum läuft ausgerechnet dann die Traumfrau über den Weg oder der sensibelste Mann, dem du je begegnet bist? Zufall? Ich glaube, die Antwort ist, es geht viel mehr ab, als wir mit unseren Augen sehen können. Und wenn wir uns das nicht bewusst ist, dann werden wir an der falschen Stelle kämpfen. Und vor allem gegen die falschen Personen. Also um ein siegreiches Leben leben zu können, müssen wir zuerst wissen, dass es einen Kampf gibt. Und wir müssen die Spielregeln in diesem Kampf kennen. Das Zweite, was wir kennen müssen, ist unser Feind. Das hilft. Aber am wichtigsten ist, dass wir unsere eigene Armee kennen. Unsere eigene Ausrüstung und dass wir lernen, sie zu gebrauchen. Schauen wir uns zuerst den ersten Punkt an, unseren Kampf. Es ist ein geistlicher Kampf, sehen wir hier. Er ist nicht gegen Menschen, er ist gegen geistliche Mächte. Wenn immer wir gegen Menschen kämpfen oder mit Menschen ringen, dann kämpfen wir den falschen Kampf. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, steht hier. Worum geht es in diesem Kampf? Es geht um uns. Es geht um die Seelen von jedem einzelnen Menschen. Und der Feind will uns von Gott fernhalten. Er will nicht, dass wir errettet werden. Und als Christen will er uns unschädlich machen. Er will uns kampfunfähig machen. Welche Bereiche in unserem Leben gehören zu diesem geistigen Kampf, denkt ihr? Zeigt mir mal so, ja oder nein. Denkt ihr, gehört Lobpreis dazu? Ja, Lobpreis. Wie ist mit Gebet? Gebet daheim mit der Familie? Ja, gehört dazu. Evangelisation? Ja. Wie sieht es mit der stillen Zeit aus? Ja. Was wir glauben, was wir denken, die Geistesgaben. Was wir auf unserem Job machen, gehört das dazu? Oder wie wir unseren Job machen? Was denkt ihr? Wie wir mit unserem Ehepartner umgehen, gehört das dazu? Teil von dem Kampf? Glaubt ihr, welchen Film wir anschauen, hat das auch noch was damit zu tun? Ja. Vielleicht welche Partei wir wählen? Hat das was damit zu tun? Was denkt ihr? Ja, der geistliche Kampf umfasst unser ganzes Leben. Unser ganzes Leben ist ein Schlachtfeld, auf dem sich der Kampf abspielt. Das heißt, alles, was du tust, alles, was du denkst, es hat Auswirkungen im geistlichen Bereich. Auswirkungen auf dich selbst. Und natürlich Auswirkungen auf deine Mitmenschen, auf deine Geschwister, die Kollegen auf der Arbeit und letztendlich auf die ganze Gesellschaft. Also unser ganzes Leben gehört dazu. Alles, was wir tun, alles, was wir denken. Schauen wir uns als zweiten Punkt den Feind an. Die Bibel sagt uns, wir haben eigentlich drei Feinde. Im Kapitel 2, die Verse 1 bis 3. Ihr könnt das nochmal durchlesen. Der erste Feind, den wir haben, ist Satan. Oder der Teufel und seine Dämonen. Wir sehen hier im Vers 12 verschiedene solche geistliche Mächte, verschiedene Rangordnungen. Manche glauben, dass die auch verschiedene Aufgaben haben, verschiedene Aufgabenverteilungen. Also wenn hier die Rede ist von Weltbeherrschern der Finsternis, von Gewalten, von Mächten, dann ist von diesen dämonischen Mächten hier die Rede. Zweite Feind, den wir haben, ist die Welt. Wir könnten sagen, das ist die Gesellschaft ohne Gott, unsere gottlose Kultur, die im Gegensatz zu Gott steht. Und die ist unter dem Einfluss und gelenkt von Satan. Wir haben das im Kapitel 2 schon gelernt. Ja, alles, was dazugehört. Das Fernsehen, das können Plakate sein auf der Straße, die uns hier beeinflussen. Religionen, falsche Philosophien. Auch unsere nichtchristlichen Freunde können Teil der Welt sein. Sieh, der Satan will genauso Menschen gebrauchen, wie Gott dich gebrauchen will, als sein Werkzeug. Und Jesus hat gesagt, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Es gibt keinen neutralen Grund hier. Du bist entweder ein Werkzeug für Jesus oder du bist ein Werkzeug für Satan. Es gibt keine andere Alternative. Dritten Feind, den wir haben, ist das, was die Bibel unser Fleisch nennt. Das ist unsere alte sündige Natur, die gegen Gott ist und auch gegen geistliche Dinge. Und es hängt alles zusammen. Satan hakt auch da ein. Er und seine Freunde beobachten unser Leben und sehen, okay, wo sind die Schwachpunkte, und dann, ja, da kann man versuchen. Und diese drei sind Verbündete, wirklich. Aber ich glaube, den besten Einblick in die Taktik der feindlichen Armee bekommen wir, wenn wir den feindlichen General ansehen. Was sagt die Bibel? Wer ist der Teufel oder wer ist der Satan? Er ist nicht der Chef der Hölle, der irgendwie so mit der Mistgabel herumläuft und mit den Hörnern und dem Schweif, wie wir manchmal das Bild so haben. Das ist er nicht. Er ist nicht der Chef der Hölle, sondern er wird gerichtet in der Hölle. Er hat da eigentlich nichts zu sagen. Die Bibel sagt uns, dass der Teufel oder Satan ein Engelwesen ist, ein Engelwesen von hoher Ordnung. Manche glauben, dass er der Lobpreisleiter war vor dem Thron Gottes. Auf jeden Fall ist er ein Geschöpf Gottes. Das heißt erstens, dass er nicht auf derselben Ebene steht wie Gott. Er ist kein gleichwertiges Gegenüber. Das kommt mehr so aus diesem östlichen Denken, aus dem New Age Denken, dieses Yin-Yang. Da gibt es das Gute und das Böse und die kämpfen gegeneinander und irgendwie ist alles auf derselben Ebene. Das ist nicht, was die Bibel uns sagt. Satan ist ein Geschöpf. Gott ist Gott. Das heißt, Satan ist nicht allmächtig, er ist nicht allgegenwärtig. Wir sehen das in Hiob. Das heißt, wenn er gerade in Amerika wem quält, dann kann er nicht hier sein. Nur Gott ist allgegenwärtig, er ist auch nicht allwissend. Das ist auch eine Eigenschaft, die nur Gott hat. Das heißt, er kann uns beobachten, oder besser gesagt seine Freunde, er hat seine Helfer, können uns beobachten, aber er kann nicht unsere Gedanken lesen. Er ist nicht allwissend wie Gott. Er ist kein gleichwertiges Gegenüber für Gott. Wir sehen in der Bibel, dass Gott ihm Grenzen gesetzt hat und dass er kommen muss um Erlaubnis fragen muss. Wir sehen das auch im Buch Hiob. Weiters wissen wir, dass er nicht als böses Wesen erschaffen wurde, sondern als Gutes, als Engel. Aber er ist gefallen, er hat rebelliert gegen Gott. Er hatte auch einen freien Willen. Und er wollte selbst Gott sein. Und hey, das sehen wir heute auch in unserer Kultur. Die Menschen wollen Gott sein. Scheint, jeder darf Gott sein, außer Gott. Und die Bibel scheint auch anzudeuten, dass ein Drittel aller Engel mit ihm rebelliert haben. Das sind die Engel, die wir jetzt Dämonen nennen, seine Helfer. Und wirklich diese Rebellion, diese ursprüngliche Rebellion gegen Gott, das ist der Ursprung dieses Kampfes, in dem wir drinnen stehen. Und die Welt und alle, die nicht an Jesus glauben, sind wirklich unter der Gewalt des Teufels. Er ist der Urheber von Sünde und damit von Krankheit und Tod letztendlich. Wir bekommen in der Bibel immer einen guten Eindruck von einer Person, wenn wir dessen Namen ansehen. Die haben meistens viel über die Person auszusagen. Schauen wir uns ein paar Namen an, die dem Satan gegeben werden in der Bibel. Der erste Name ist Satan, das heißt einfach Widersacher. Widersacher gegen Gott. Einen weiteren Namen, den er hat, ist der brüllende Löwe. Er wird der Versucher und der Verführer genannt. Der Ankläger der Brüder. Ein Mörder von Anfang an, ein Betrüger, wird auch der Vater der Lüge genannt. Also keine freundliche Person. Aber auch wichtig zu sehen, dass er eine Person ist. Wir haben hier mit Personen zu tun. Das ist nicht irgendwie eine geistliche Energie, die irgendwo herumschwirrt. Sondern wir haben hier mit geistlichen Persönlichkeiten zu tun. Was ist sein Werk? Er will uns zerstören. Er will uns von Gott wegbringen. Er will uns unschädlich machen. Und Satan will nicht, dass wir alle Satanisten werden. So radikal muss es gar nicht sein. Sondern sagt er, hey, sei nicht zu radikal. Ich meine, nimm nur noch ein bisschen Zeit, so 10, 15 Jahre. Ich meine, bevor du Gott wirklich nachfolgst, genieß das Leben noch ein bisschen. Ich meine, das Leben mit Gott ist nicht so toll. Er will nicht unbedingt, dass wir Satanisten werden. Am liebsten ist es ihm, wenn wir überhaupt nicht an ihn glauben, weil dann hat er es am einfachsten, das leichteste Spiel. Was macht er noch? Er will uns von Gott wegbringen, er verblendet die Nichtchristen, sodass sie die Wahrheit nicht sehen können, dass sie nicht zu Gott kommen. Er versucht uns. Und ich glaube, das ist der wahrscheinlich größte Teil dieses geistlichen Kampfes. Der findet da oben statt. Wo Satan oder diese feindlichen Mächte oder auch durch unser Fleisch oder durch die Welt. Wir können das manchmal gar nicht so gut unterscheiden, wo jetzt plötzlich haben wir irgendwo, wir sitzen in der Bibelstunde und plötzlich haben wir irgend so einen Gedanken im Kopf, wo kommt das her? Das ist furchtbar, das ist pervers. Und wir wissen nicht so richtig, wo kommt das jetzt her? Kommt das direkt vom Teufel oder von meinem Fleisch oder von der Welt irgendwo? Und ich glaube, letztendlich ist es gar nicht so wichtig, weil wir sowieso gleich mit jedem Gedanken umgehen. Muss nicht unbedingt wissen, wo der herkommt. Wichtig ist, was wir damit tun. Und da beginnt der Kampf. Irgendwo, wir haben diese Projektion, diesen Gedanken in unserem Kopf und dann müssen wir uns entscheiden, okay, was machen wir jetzt damit? Ist das was, dem ich nachgehe, wo ich meine Gedanken spielen lasse, oder sage ich, hey, nein, du musst raus. Das hat hier nichts zu suchen. Satan belügt uns, er betrügt uns, er wird der Vater der Lüge genannt oder der Engel des Lichts. Und er gebraucht Menschen, die von ihm getäuscht sind. Die Bibel spricht von Irrlehrern und von falschen Propheten, die die Gestalt von Aposteln annehmen, die die Gestalt von Lehrern annehmen, die sehr fromm aussehen, wie gute Christen. Und deswegen müssen wir alles prüfen. Ganz egal, was diese großen Lehrer mit den großen Namen in der christlichen Szene sagen. Wir müssen alles prüfen. Wir können nie den Schutz runterlassen. Das heißt, wir müssen auch alle geistlichen Erfahrungen prüfen. Ich glaube auch Satan, oder er tarnt sich als Engel des Lichts und er kann tolle geistliche Erfahrungen geben. Ich habe zu zittern begonnen und dann ist es mir ganz warm geworden und ich bin umgefallen und da habe ich diese Musik gehört. I just called to say I love you. Und dann habe ich diese Stimme gehört und er hat gesagt, es ist okay, dass du deine Frau verlässt und mit der Sohn so zusammenziehst. Und Leute sagen, das fühlt sich toll an, das muss von Gott sein. Und Wir sehen Christen, die sich auf die verrücktesten Dinge einlassen. Wir müssen alles prüfen. Alle Erfahrungen, alles, was wir hören. Und unser Maßstab ist das Wort Gottes. Es gibt so einen Spruch im Englischen, der heißt, if you can't read it, you don't need it. Also wenn du es nicht lesen kannst, dann brauchst du es nicht. Und wir wollen alle Erfahrungen, alle geistlichen Erfahrungen, die wir in der Apostelgeschichte sehen. Ich will alles, was der Heilige Geist für mich hat. Aber wenn ich es hier nicht drin sehe, dann brauche ich es nicht. Dann brauchen wir es nicht. Okay, genug über den Feind. Kommen wir zum letzten Punkt. Schauen wir uns unseren General an. Unsere Ausrüstung. In Vers 10 heißt es, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wir kämpfen nicht aus eigener Kraft. Wir allein haben keine Chance gegen diese bösen geistlichen Mächte. Ihr könnt das Buch Hiob lesen. Satan, er zerstört, soweit er kann. Und als Menschen, wir können nicht viel dagegen stellen. Aber die gute Nachricht ist, Satan und seine Freunde, die haben gegen Jesus keine Chance. Jesus ist siegreich. Und wir kämpfen eigentlich mit einem besiegten Feind. Im 1. Johannes, im Kapitel 3, im Vers 8, heißt es, dass Jesus gekommen ist, um die Werke des Teufels zu vernichten. Im Hebräerbrief, im Kapitel 2, lesen wir, dass Jesus den Teufel vernichtet hat. In Johannes 16, dass er die Welt überwunden hat. Im Römer 6 sagt er uns, dass wir Sieg haben können über unser Fleisch und dass er uns frei macht von der Macht der Sünde. Jesus hat den totalen Sieg für uns gewonnen, in allen Bereichen. Die entscheidende Schlacht ist schon geschlagen. Was bleibt uns? Was sagt uns hier? Was uns bleibt, ist, dass wir widerstehen. Dass wir einfach stehen in dem Sieg. Seinen Sieg, sein Werk am Kreuz für unser Leben beanspruchen. Und das Ausleben, diese kleinen Schlachten gegen den schon besiegten Feind. Ich denke, das Buch Josua ist eine gute Illustration. Als sie das verheißene Land erobert haben, da gab es diese drei großen Schlachten. Einmal bei Jericho und dann gegen die Könige des Südens und die Könige des Nordens. Und diese Schlachten haben das Rückgrat des Feindes gebrochen. Der Kampf war so gut wie vorbei. Die Schlacht war verloren für den Feind. Aber dann mussten die einzelnen Stämme noch in ihr Gebiet gehen und diese kleinen Bereiche noch einnehmen, diese Reste der Feinde besiegen. Und so ähnlich ist es in unserem Leben. Der Feind ist schon besiegt. Aber wir müssen in unserem Leben noch standhaft sein. Und in diesem Sieg stehen. Wir waren früher unter der Autorität Satans in seinem Herrschaftsbereich. Aber jetzt haben wir die Autorität gewechselt. Wir haben die Seiten gewechselt. Und jetzt ist Jesus mein Herr. Und der Heilige Geist wohnt in mir. Und wie der Johannes sagt uns im 1. Johannes 4, sagt, der, der in uns ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Satan ist ein Lügner, er will uns weismachen, dass er mehr Macht über uns hat, als er wirklich hat. Und unglücklicherweise, manche Christen glauben diese Lüge und dann fangen die an, angebliche Dämonen aus ihren Geschwistern auszutreiben. Aber Satan ist bildlich, die Bibel sagt uns, er ist ein brüllender Löwe und ich stelle mir das so vor wie ein Löwe, der an einer Kette angekettet ist. Und du stehst vor dem Löwen und du hast die Augen verbunden, du siehst ihn nicht und kann dich anbrüllen und du riechst deinen Mundgeruch vielleicht und kann dich erschrecken und belügen und sagen, ah, ich habe Autorität über dich. Aber hey, wisst ihr, wer die Kette hält? Es ist die mächtigste Person, die es im Universum überhaupt gibt. Das ist unser Gott. Und der Vater wird nicht erlauben, dass der Löwe seine Kinder frisst. Ja, er kann sie vielleicht ein bisschen anhauchen. Versuchen. Ein bisschen angreifen, aber mehr nicht. Fragt vielleicht, wie gehst du um mit dem Teufel und mit seinen Freunden? Meine Antwort ist gar nicht. Ich jage ihm nicht hinterher. Manche Christen sind so wie die christlichen Geisterjäger, so. Ghostbusters und irgendwo versuchen, überall den Feind zu suchen und alles, jedes zweite Wort, was man hört, ist Teufel und ich glaube, die werden zu uns kommen. Wir müssen ihnen ja nicht nachlaufen. Ich persönlich rede nicht mit ihnen, ich kommandiere nicht herum. Ich glaube nicht, dass das unbedingt ein biblisches Konzept ist. Judasbrief sagt uns, als der Erzengel Michael mit dem Teufel gestritten hat, hat er einfach gesagt, der Herr schelte dich. Und ich lasse es dem Herrn tun. Ich sage, Herr, kümmer du dich um die geistlichen Mächte, die hier sind. Beschütze du uns. Und ich mag ihm eigentlich gar nicht so viel Aufmerksamkeit schenken. Seht ihr, als Christen ist das Zentrum unseres Lebens ist Jesus. Und wir schauen auf ihn. Und sind mit ihm beschäftigt. Wir schauen auf den, der die Kette hält. Und wir sind sicher in ihm. Das heißt, ich suche keinen geistlichen Streit oder Versuchungen. Hey, die kommen automatisch. Wenn du für Jesus vorangehst, wenn du tust, was er dir aufs Herz legt, wenn du für andere Menschen betest, das Evangelium verkündigst, ein Zeugnis bist, dann kommst du automatisch in geistlichen Konflikt. Du musst dem nicht nachrennen. Und die als die dämonenbesessenen Menschen und so zu Jesus gekommen sind, ja, er hat ihn ausgetrieben und wir können das auch tun. Aber ich sehe nicht in der Bibel eigentlich nicht, dass die Apostel auf Dämonenjagd sind. Sind viel zu beschäftigt, das Evangelium zu verkündigen, die gute Nachricht, die Jesus uns gegeben hat. Und ich glaube wirklich, der Teil, den wir haben, den der Herr uns gegeben hat, ist, dass wir vor allem widerstehen sollen, uns stehen sollen. Sagt uns das hier. In Vers 13, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt. Und wir können stehen in seiner Kraft. Der Herr erwartet es. Er sagt uns nie was, wozu er uns nicht befähigt. Was interessant ist an dieser Ausrüstung, die wir bekommen, ist, dass da kein Teil ist, was unseren Rücken beschützt. Wir sollen nicht weglaufen. Der Herr erwartet, dass wir stehen, dass wir bestehen können in diesem geistlichen Kampf. Wir müssen nie davonlaufen. Okay, lasst uns jetzt diese Teile unserer Waffenrüstung anschauen. Und wie gesagt, der Paulus, der ist gerade im Gefängnis in Rom und ist an einen römischen Soldaten gekettet. Und er guckt ihn so an und sagt, hey, klasse, das verwende ich gleich als Beispiel in meinem Brief. Also nochmal Vers 13, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt. Wir werden diese Teile der Rüstung anschauen und die hängen alle eng zusammen. Alle diese Bestandteile sind uns geschenkt von Jesus. Es sind die Ressourcen, die er uns gibt. Wir könnten vereinfacht sogar sagen, unsere Ausrüstung ist Jesus. Im Römerbrief im Kapitel 13, im Vers 14 heißt es, zieht den Herrn Jesus Christus an. Seht ihr, er ist die Wahrheit. Er ist unsere Gerechtigkeit. Er ist unser Friede. Sein Werk ermöglicht unseren Glauben und er ist unser Heil. Er ist das lebendige Wort Gottes. Und so in ihm sind wir stark. Er ist für uns da. Ein Geschenk von ihm, unsere Ressourcen. Aber er sagt, wir müssen ihn anziehen. Zieht den Herrn Jesus Christus an und das ist was Aktives. Hier haben wir es ein bisschen detaillierter, das was wir in ihm haben, seine Ressourcen für uns. Aber er sagt wieder, wir müssen sie ergreifen. Er sagt, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Das ist das erste Teil im Vers 14. Er sagt, so steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Satan ist ein Lügner und wir brauchen die Wahrheit. Und was ist Wahrheit? Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir wissen auch, sein Wort ist Wahrheit. Also wir können immer fragen, was würde Jesus tun? Dann laufen wir schon ganz gut. Was richtig, was falsch ist. Wir müssen die Wahrheit kennen. Wir müssen das Wort Gottes studieren. Wir müssen Jesus studieren, Jesus besser kennenlernen. Dann können wir unterscheiden. Und was wichtig ist, die Wahrheit nicht nur kennen, sondern praktizieren. Sein Mann, seine Frau, die die Wahrheit spricht und die die Wahrheit lebt. Und das heißt einerseits, dass wir ehrlich sind vor Gott und ehrlich unsere Sünden bekennen. Ich finde es auch interessant, er spricht hier von den Lenden, die wir umgürten sollen. Unsere Lenden sind eher dieser verborgene, private Bereich. Und die sollen wir mit Wahrheit umgürten. Also lebe das, was du glaubst, auch wenn dich niemand sieht. Was tust du, wenn, oder was denkst du, wenn dich niemand anderer sieht, außer Gott? Der sieht uns immer. Lebe die Wahrheit. Spricht von Charakter hier. Und wenn wir so leben mit dieser Einstellung, es wird unser Leben zusammenhalten, wie dieser Gürtel. Und der Feind wird keinen Angriffspunkt bekommen in unserem Leben. Wir werden uns viel ersparen. Auch viel Stress ersparen, weil wir niemandem was vormachen müssen. Und das ist sehr befreiend. Also steht eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wer ist unsere Gerechtigkeit? Jesus. Er ist meine Gerechtigkeit. Gott nimmt mich an, Gott segnet mich wegen dem, was Jesus für mich getan hat, nicht wegen meinen Werken. Und wir brauchen diese Gerechtigkeit Jesu, weil Satan ist ein Ankläger, der kommt und verdammt uns. Sagt, oh, hast schon wieder dieselbe Sünde gemacht und ah Mann, Gott hat dich satt. Gott ist fertig mit dir. Und Gott wird dich nicht mehr lieben. Und er wird dich schon gar nicht gebrauchen können. Und du brauchst gar nicht zu ihm reden, weil er wird es sowieso nicht zuhören. Und manchmal klagt uns unser Herz an. Unser Gewissen, obwohl wir unsere Sünden bekannt haben. Und was müssen wir dann tun? Dann müssen wir zu Jesus laufen. Und Zuflucht nehmen in seinem Werk für uns. Das, was er am Kreuz für uns getan hat. Und ich kann mir selbst, mein eigenem Herz, und ich kann dem Feind sagen, hey, Jesus hat den Preis bezahlt. Mir ist vergeben. Ich bin gerecht vor Gott, in Jesus. Und ja, der Vater nimmt mich an. Der Vater hört mich. Der Vater segnet mich. Nicht wegen dem, was ich tue, sondern wegen dem, was Jesus getan hat. Und dann kann ich Verdammnis zum Schweigen bringen. Durch diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und diese Anklagen prallen an mir ab. Aber ich glaube auch, Gerechtigkeit hat wieder diesen praktischen Aspekt. Leb einfach ein gerechtes Leben. Tu das, was richtig ist und lass die Finger von Sünde, von dem, was falsch ist. Johannes hat im ersten Johannesbrief wieder geschrieben, wenn das Herz uns verurteilt, Gott ist größer als unser Herz. Und Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Aber er sagt auch, wenn das Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Nichts gibt uns mehr Elan und mehr Zuversicht als ein gutes Gewissen vor Gott. Also gürte deine Lenden, indem du wahrhaftig lebst, bedecke dein Herz, indem du das Richtige tust. Der dritte Gegenstand im Vers 15 sagt, und Beschuh an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Das ist das Evangelium. Evangelium heißt gute Nachricht. Die gute Nachricht von dem, was Jesus für uns getan hat. Und dadurch haben wir Frieden mit Gott. Und sei bereit, es weiterzugeben. Sag es anderen weiter. Hey, Jesus liebt dich. Wir haben eine wunderbare Nachricht. Jesus liebt dich. Es gibt Vergebung für dich. Und weißt du was? Jesus kennt deine Situation. Und sein Wort ist so gut, was er uns sagt. Und geh einfach durch den Tag und ermutige andere Christen und Nicht-Christen. Erzähl es Nicht-Christen weiter. Und das ist wirklich erfrischend, unseren Glauben weiterzugeben. Das ist was, was uns selbst stärkt, was uns selbst ermutigt. Und weißt du was, es hält auch viele Versuchungen von dir fern. weil du wirst zu bestimmten Anlässen gar nicht eingeladen werden. Und bestimmte Personen werden sich von dir fernhalten, die werden sich nicht für dich interessieren, weil du bekannt bist als ein Jesus-Freak, der allen von Jesus erzählt. Der vierte Ausrüstungsgegenstand im Vers 16. Sagt, bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Die Römer hatten so einen langen Schild, einen rechteckigen eigentlich. Der war aus Holz und dann mit Leder überkleidet, sodass sie die Pfeile abprallen und das Feuer, wenn das so Feuerpfeile waren, dass das Feuer gelöscht wird durch das Leder. Und er war so groß, wenn ein Soldat sich geduckt hat, hat er ganz dahinter gepasst. Es ist interessant, die haben manchmal diese Schilde aneinander gehängt. Die konnten man seitlich so einklinken. Dann war das wie eine Mauer. Und sie haben das nicht nur von der Seite getan, die Pfeile sind von der Seite gekommen und die Feinde haben aber einfach auch in die Luft geschossen, dass der Pfeil dann von oben runter gekommen ist. Und die erste Reihe haben sie so zusammengehängt, und die anderen Reihen dann die Schilde über dem Kopf gelegt. Und die haben das die Schildkröte genannt. Ich habe ein Bild hier. Ist nicht sehr gut, ich weiß nicht, ob man das wirklich gut sehen kann, aber so ähnlich hat es ausgesehen. Und es war so stabil, dass die mit einem Pferdewagen oben drüber fahren konnten. Also die haben die so übereinander gelegt. Die Schildkröte. Was hat diese Pfeile abgehalten, hat sie beschützt. Was sind diese feurigen Pfeile, von denen hier die Rede ist? Ich glaube, das sind Gedanken. Diese perversen, hässlichen Gedanken. Brennende Lust, Verdammnis. Diese Erinnerungen an die Vergangenheit, wo dich eine Person verletzt hat. Und ach, das brennt. Und der Feind will wieder den Finger rein. Und ach, das wäre schön bitter werden. Und bohrender Zweifel oder ätzende Lügen sind diese Pfeile, und gegen die müssen wir den Schild des Glaubens hochhalten. Und das ist ein aktiver Glaube, ein Glaube an die Verheißungen Gottes. Diese Gedanken kommen und ich muss mich dann entscheiden, wem ich glaube. Und ich brauche Entschlossenheit, Gott zu glauben, zu sagen, Herr, ich vertraue dir und ich nehme dich bei deinem Wort. Und ich weise diese Gedanken ab, ich lasse die abprallen mit meinem Glauben. Und du brauchst die Schildkröte. Sonst den Aspekt nicht vergessen. Wir kämpfen nicht alleine. Und wenn diese Gedanken kommen, wenn du mit Lust oder Unversöhnlichkeit oder Tratsch oder Verdammnis kämpfst, dann lauf und such Zuflucht bei deinen Brüdern und Schwestern. Bei der Gemeinde. Such Gemeinschaft und Gebet und Bibelstunde. Und da ist ein Schutz da in dieser Gemeinschaft, unter dieser Schildkröte, den du alleine nicht gefunden hättest. Hebräer 10 werden wir ermutigt, dass wir unser Zusammenkommen nicht versäumen. Es ist wichtig. Es gibt Schutz und Ermutigung in der Gemeinde. Wir sind nicht zum Einzelkämpfer berufen. Unser fünftes Teil, Vers 17, sagt, nehmt auch den Helm des Heils. Im 1. Thessalonicher 5 ist auch die Rede vom Helm des Heils, aber da ist der Helm die Hoffnung des Heils. Jesus hat uns vor dem Zorn Gottes errettet und wir haben eine wunderbare Hoffnung. Auf uns wartet der Himmel, auf uns wartet ewiges Heil. Und wisst ihr was, Jesus wird bald wiederkommen und wird uns zu sich holen, für immer. Ah, das ist Hoffnung. Und wir haben auch die Verheißung Gottes, dass er uns Heil durch alle Situationen unseres Lebens bringen wird. Römer 8, 28. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Guten. Und das hilft mir, optimistisch zu sein. Das hilft mir, Frieden und Freude zu haben, unabhängig von den Umständen. Weil ich weiß, Gott meint es gut mit mir. Und es wird alles perfekt werden. Ich bin auf dem Weg nach Hause. Und dieser Helm des Heils, der schützt mich vor diesen Gedanken. Wenn der Feind kommt und sagt, Gott liebt dich nicht. Diese Gedanken, warum lässt Gott das in meinem Leben zu? Ich weiß, er liebt mich und er wird alles zum Besten verwenden. Und das Leben ist kurz und er kommt bald wieder. Und was auf mich wartet, ist ewige Herrlichkeit und ewiges Heil. Der Helm des Heils. Der sechste Teil. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Das Schwert des Geistes. Das Wort und der Geist gehören zusammen. Wir sehen in der Gemeinde heutzutage zwei Extreme. Da gibt es die einen, die sagen, wir brauchen das Wort Gottes, aber die haben ein bisschen Angst vor dem Geist. Und der ist nicht mehr für heute so. Geistesgaben und das Wirken des Heiligen Geistes. Und es wird sehr trocken in diesen Gemeinschaften. Sehr intellektuell, aber auch sehr, sehr tot. Das Wort ohne den Geist. Gute Theologie, aber trocken wie Knäckebrot. Auf der anderen Seite haben wir die, die den Geist suchen und erfahren wollen, aber das Wort Gottes vernachlässigen. Und wir sehen, dass die in alle möglichen verrückten Dinge reinrennen. Und ich glaube, beides ist nicht biblisch. Wir brauchen den Geist und die Geistesgaben, die Gott für uns hat, aber wir brauchen auch das Wort Gottes. Lebendig gemacht durch den Geist Gottes. Das Wort, was hier als Wort übersetzt wird, das Wort Wort, ist im Griechischen das Wort Rhema. Und das meint nicht unbedingt die Bibel als Ganzes, sondern mehr dieses einzelne Bibelwort, das der Heilige Geist in Erinnerung ruft, lebendig macht, um in eine konkrete Situation reinzusprechen. Das ist das Schwert des Geistes hier. Und das kann sein für uns selbst oder im Gespräch, im Dienst an anderen. Heiliger Geist ruft dir das Wort Gottes in Erinnerung und du sprichst es und wow, das ist machtvoll. Harte Herzen werden durchbohrt und so Lügengebäude werden zerstört. Mächtige Waffe, dieses Wort Gottes, dass der Heilige Geist in Situationen reinspricht. Es ist eine Defensivwaffe und eine Offensivwaffe. Das heißt für uns praktisch, wir müssen das Wort Gottes kennen. Wir müssen es lesen, wir müssen es studieren, wir müssen es auswendig lernen. Dann kann der Heilige Geist uns auch daran erinnern. Und wir müssen es gebrauchen. Wenn ihr ein Schwert habt, es reicht nicht, wenn ihr es herzeigt. Und sagt, hey, guck mal, steht der Feind. Sagt, hey, guck mal, ich habe ein schönes Schwert. Ich meine, ist urcool, schön lackiert und perfekt. Und es hilft dann nicht, wenn wir die Details erklären. Hey, das ist aus legiertem Stahl, so und so und von dem und dem angefertigt. Ein gutes Baujahr und ja, das ist mein Schwert, 66 Bücher und ich weiß alle Details und der Feind steht da und irgendwann wird er sagen, hier, halt's Maul und es nützt nichts, wenn du das Schwert Gottes herzeigst. Du musst es anwenden, wie Jesus es getan hat, als er versucht wurde in der Wüste. Dreimal hat er das Wort in konkrete Situationen reingesprochen, in konkrete Versuchungen. Und er hat gesagt, steht geschrieben. Das ist, was wir tun müssen. Wir müssen diesen Lügen des Feindes Gottes Wahrheit entgegenhalten. Das heißt, wenn diese Gedanken kommen, der Feind sagt, du bist ein hässliches, unfähiges Stinktier, du bist ein Versager, du bist zu nichts zu gebrauchen. Ich mein Schwert, Psalm 139. Wunderbar bin ich gemacht. Und 1. Petrus 1,19. Ich bin Gott so wertvoll, dass er mich mit dem Blut Jesu Christi erkauft hat. Und ich zerstöre diese Lüge. Oder dein Vater und dein Großvater, die haben gesoffen und ihre Kinder geschlagen und du wirst die Vergangenheit auch nicht ablegen können. Ich ziehe wieder das Schwert. 2. Korinther 5,17. In Christus sind wir eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und der Feind sagt, siehst du diese leicht bekleidete Frau da drüben. Stell dir mal vor. Philipper 4, 8. Alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, darüber sind nach. Und er sagt, ah, aber du hast nicht die Kraft zu widerstehen. Ich sage, Philipper 4, 13. Ich kann alles in ihm, der mich kräftigt. Und 1. Korinther Kapitel 10. Gott wird nicht zulassen, dass wir über unser Vermögen versucht werden. Ich kann in jeder Versuchung mit Gottes Kraft widerstehen. Machtvolle Waffe, das Wort Gottes. Schwert des Geistes, das Wort, das Rema, das der Heilige Geist in Situationen reinspricht, uns erinnert. Letzte Waffe, die wir hier sehen, und wir sind gleich fertig. Wir haben das Schwert Gottes gesehen, das ist mehr für den Nahkampf. Jetzt werden wir die geistliche Artillerie sehen. Wenn dein Bruder oder deine Schwester weit weg sind und angegriffen werden, und wir sind dann nicht sofort da mit unserem Schwert, wir können nicht gleich zu Hilfe kommen. Vielleicht einen Brief schreiben mit Bibelstellen oder mit der E-Mail geht es schneller, aber was, wenn die keine E-Mail haben? Was kann ich dann tun? Ich kann so eine Langstreckenrakete rüberfeuern. Wir können immer beten und im Geist bei ihnen sein und sie unterstützen. Und wir können für ungläubige Verwandte oder Freunde beten, dass Gott diese Blindheit wegnimmt und die Augen öffnet. Vers 18, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu mit allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Betet im Geist. Betet und lasst euch führen durch den Heiligen Geist, was er euch aufs Herz legt. Und wenn du die Gabe hast, in Sprachen zu beten, dann bete in Sprachen. Lass den Heiligen Geist durch dich beten. Und die Bibel sagt uns, das ist vor allem für unsere persönlichen Gebetszeiten da. Römerbrief Kapitel 8 spricht sogar, dass der Geist für uns eintritt in unaussprechbaren Seufzern. Du sagst, oh, Herr Markus, oh, oh, oh. Und Gott hört das Gebet. Heiliger Geist tritt für uns ein. Das Gebet ist eine machtvolle Waffe. Jakobus sagt uns, viel vermag das Gebet eines Gerechten in seiner Wirkung. Und er nennt das Beispiel von Elia. 3 Jahre lang nicht geregnet auf sein Gebet. Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 6. Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Willst du Frieden haben? Sprich mit deinem Vater. Gebet. In allem Gebet und Flehen. Betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Und auch für mich, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund auftue, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter, ein Apostel in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Paulus sagt, betet und betet auch für mich. Hätte ich auch gesagt. Aber ich hätte wahrscheinlich gesagt, betet für mich, dass die Gefängnistüren endlich aufgehen. Weil, ich will endlich frei sein. Und ich habe satt, diesem Soldaten gefesselt zu sein und diesen Schweinefraß zu essen. Und ich würde mich beschweren, ich würde mir selbst leid tun. Wofür betet der Paulus? Paulus betet für mich, dass ich mit Freimut das Evangelium verkündigen kann. Diese Soldaten, die sind an mich gefesselt. Die können nicht weg. Und bete, dass ich diese Gelegenheit nutzen kann, das Evangelium weiterzugeben. Hier sehen wir einen Mann, der stark ist im Herrn. Und Mann, ich bewundere den Paulus. Das ist mein Vorbild, das ist ein Mann Gottes. Vers 21, lesen wir noch schnell fertig. Damit aber auch ihr meine Umstände wisst, wie es mir geht, wird Tychikus, der geliebte Bruder und treue Diener im Herrn, euch alles berichten. Eben deshalb habe ich ihn zu euch gesandt, dass ihr unsere Umstände erfahrt und er eure Herzen tröstet. Paulus war nicht in Selbstmitleid verfallen, sondern hat gesagt, hey, betet für mich, dass Gott hat mich da an diesem Ort gestellt für jetzt und betet für mich, dass ich da Frucht bringen kann, Evangelium weitergeben kann, die Gelegenheit nutzen kann. Und er sagt, ich will nicht, dass ihr euch meinetwegen Sorgen macht oder dass ich euch leid tue. Mir geht's gut und deswegen habe ich den Tychikus zu euch geschickt, dass ihr wisst, hey, ist alles okay. Alles okay mit mir. Der Herr hat mir einen Gefängnisdienst gegeben. Vers 23, Friede den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit all denen, die unseren Herrn Jesus lieben in Unvergänglichkeit. Ich mag das. Wer erfahrt die Gnade Gottes? Die den Herrn Jesus lieben. Liebst du Jesus heute Morgen? Zieh den Herrn Jesus an. Werde dir gesegnet sein und sicher sein vor den Angriffen des Feindes. Zieh diese Waffenrüstung Gottes an. Lebt in Wahrheit. Tu das Richtiges. Erzähl anderen von Jesus. Und vertraut dem Herrn und bleibt in Gemeinschaft. Und erinnert euch dran, er wird alles zum Guten verwenden in eurem Leben. Und wir sind auf dem Weg nach Hause. Wartet eine wunderbare Zukunft, wunderbares Heil auf uns. Und gebraucht das Wort Gottes unter der Führung des Heiligen Geistes. Und betet. Und wenn ihr versagt, dann lauft zu Jesus und bergt euch in seiner Gnade und in seiner Liebe. Und ihr werdet stark und siegreich sein. Lasst uns beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du uns nicht nackig zurückgelassen hast, sondern dass wir mit dir umkleidet sein können, Jesus, und diese wunderbaren Dinge, die du für uns erkauft hast, aufnehmen können. Und dass wir stehen können, Herr, dass wir keine Angst haben müssen vor dämonischen Mächten oder dem Teufel oder vor irgendjemandem, weil wir sicher sind in dir. Und ich danke dir, Herr, dass du uns alles gegeben hast, wie wir ein erfolgreiches, glückliches und fruchtbares christliches Leben leben können. Und Vater, ich bitte dich, schenk uns allen diese Einstellung, dass wir wirklich diese Dinge aufnehmen und so leben in Wahrheit und das Richtige tun und von dir zählen und dir vertrauen, Herr, und uns gegenseitig erinnern und ermutigen, sie auf dem Weg nach Hause sind. Und danke für dein Wort, Herr. Danke für den Heiligen Geist. Und danke, Jesus, für deine Gnade und deine Liebe. Wir sagen dir danke für den Epheserbrief und was für eine wunderbare Zeit wir haben, Herr. Was für ein Juwel. Wir danken dir für alles, was wir lernen durften. Und wir bitten dich, dass du uns stärkst und dass du uns zurüstest. In Jesu Namen.